Hi ihr Lieben, das ist heute eine Live-Folge, die wir im The Loft in Wien aufgenommen haben. Wie immer war es eine tolle Atmosphäre. Wir waren 55 Leute und die Hütte war wieder komplett voll und es hat sehr viel Spaß gemacht, einige von euch persönlich kennenzulernen. Danke an dieser Stelle an Nicole, an Alice und an Bernd, drei neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Und danke an Dina, die eine neue Mäzenin ist. Das heißt, sie gibt über Steady, so heißt die Plattform, wo wir die Mitgliedschaften abwickeln. Also Dina gibt über Steady 540 Euro im nächsten Jahr an Erklär mir die Welt. Das ist sehr viel Geld und das hilft uns sehr. Danke auch an Uwe und Jennifer, die seit dem Frühjahr heuer schon Mäzenin oder beziehungsweise Mäzen sind. Danke an Karin und an Robert, die schon seit 2023 so viel beitragen. Und danke an Gerhard und Christ, die das in der Vergangenheit getan haben. Wer uns bei unserer Mission, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, die Welt besser zu verstehen, helfen möchte, kann das auf erklärmir.at/support tun. Bevor wir loslegen, aber noch eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird unterstützt vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung im Rahmen der Umsetzung der 5 EU-Missionen in Österreich. Die Missionen sind ein riesiger Kraftakt und sie drehen sich um einige der größten Herausforderungen unserer Zeit, um die Behandlung von Krebs, um den Schutz unserer Natur und um die Anpassung an den Klimawandel. Für jedes dieser Felder gibt es Fördergeld für Forschung und Innovation. Und ganz wichtig, es wird viel daran gesetzt, die BürgerInnen für die Lösungen einzubinden. Für Österreich haben ExpertInnen die Ziele an nationale Bedürfnisse angepasst und daran wird jetzt mit Nachdruck in Aktionsplänen gearbeitet. Eines der Missionsziele ist die klimaneutrale Stadt. Über 100 europäische Städte werden dazu quasi lebendige Labore für Experimente am Weg zur Klimaneutralität. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Stadt der Zukunft und die erklärt uns Peter Rippel. Hallo.
Ja, hallo. Servus, Andreas.
Hallo, lieber Peter. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, Peter Rippel, bin 52 Jahre alt, wohne jetzt seit 12 Jahren am Nordbahnviertel. Bin Scherzopraktiker und bin, seitdem wir jetzt in das neue Haus gezogen sind, in die Hauswirtschaft, auch Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer der Hauswirtschaft. Und ja, und das gemeinsam mit der Familie bestimmt im Moment mein Leben.
Mhm. Peter, die Stadt der Zukunft, ein sehr großes Thema. Man könnte sich das sehr abstrakt oder theoretisch anschauen. Wir haben uns gedacht, wir wollen heute reinzoomen und ein bisschen von deinen Erfahrungen der letzten Jahre profitieren. Für die Menschen, die das Nordbahnviertel nicht kennen, die Hauswirtschaft nicht kennen, die vielleicht auch gar nicht in Wien leben, erzähl uns mal ein bisschen, Nordbahnviertel, was ist das? Ist das so ein kleines Kretzel? Ist das groß? Und ein bisschen die Geschichte davon, bitte.
Also das Nordbahnviertel ist recht groß. Ja, es ist in der Nähe vom Praterstern. Praterstern kennt man vielleicht auch außerhalb von Wien und ist so eingezwickt zwischen Donau und Schnellbahn, also direkt beim Praterstern. Und von der Größe her sind es ungefähr 85 Hektar. Also ich glaube, das kann man sich auch recht gut vorstellen. Es ist wirklich, wirklich groß und von den Menschen, die dort wohnen, sind es im Moment so zwischen 25.000 und 30.000 Menschen wohnen dort und es werden jetzt noch ein paar werden noch dazukommen.
Ja. Also eigentlich schon mal für sich genommen eine mittelgroße
Stadt. Für sich genommen eine mittelgroße Stadt. Und das ist auch, glaube ich, die Herausforderung nachher in der Entwicklung, wenn man es vergleicht, was hätte eine Stadt mit 40.000 Einwohnern an alles an Infrastruktur. Und sowas hätte natürlich so ein Stadtteil, der neu entsteht, auch gerne.
Mhm.
Ja. Genau, und ja, das Nordbahnviertel war früher alter Bahnhof, alter Nordbahnhof. War der erste Bahnhof in der Monarchie, 1870 irgendwie gebaut worden, ist dann zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg, das alte Gebäude, und hat dann immer mehr an Wert verloren und an Bedeutung verloren für die Bundesbahnen. Und so in den 80er, 90er Jahren hat man dann begonnen, darüber nachzudenken, dass man dort einfach entwickelt, dass man Wohnungen baut und Büros baut. Und das war der Zeitpunkt, wo quasi die ganze Umbau und die Umgestaltung dieses riesengroßen Gebietes dann angegangen wurde.
Ja. Mhm. Und wann hast du begonnen, dich da zu involvieren und das zu beobachten?
erst wenn wir hingezogen sind. Also wir haben damals im 20. gewohnt und haben eine neue Wohnung gesucht, sind zufälligerweise dort hingekommen. Und bei der ersten Rundfahrt mit meiner Frau waren halt nur alte Gleise, Waggons. Es hat wirklich ausgeschaut wie in einer Gstetten. Es war so ein bisschen wildromantisch. Und ja, und dann haben wir gedacht, dort wäre es leibend zum Wohnen und haben eine Wohnung nachher gesucht. Das war 2011 und sind dann auch 2011 nachher dort eingezogen und hingezogen. Damals noch aus eines der ersten Häuser, da hat es kein Gesteck gegeben, rundherum lauter Gstetten. Am Wochenende hat man Rehe gesehen, es war urleise, es war ein bisschen entrisch am Abend, keine Straßenbeleuchtung. Aber ja, war spannende Zeit.
Hat sich ein bisschen was getan seither.
Genau, ja.
Erzähl uns mal ein bisschen noch von der Grundidee, wie man das Nordbahnviertel, wie man da quasi eine neue Stadt in der Stadt schaffen möchte. Weil wenn man da heute durchfährt oder durchgeht, ich wohne in der Nähe, ich bin dort öfter, es fällt einfach auf, das ist ein bisschen anders wie Stadt, wie man sie sonst kennt und auch ein bisschen anders, wie man Städte früher geplant und gebaut hat.
Ja, also dann die Entwicklung oder die Bebauung von Nordbahnviertel hat ja in mehreren Etappen stattgefunden. Also die erste Etappe, das ist so das, was man heute sagt, okay, so würde man es nicht mehr machen. Ja, es gibt ja vorne zum Praterstern hin eine sehr große Straße, die LaSalle-Straße. Dort hat man begonnen, mit sehr großen Bürokomplexen zum Beispiel zu arbeiten und hat dadurch aber auch gleichzeitig eine Barriere gemacht. Das weiß man heute. Das ist 200 Meter mal 200 Meter sind diese großen Blöcke und da findet halt am Wochenende, am Abend kein Leben statt. Das ist eigentlich ein totes Stadtgebiet.
Die Leute gehen hin zum Arbeiten.
Und die Leute gehen hin zum Arbeiten, steigen dann in die U-Bahn ein, ist gleich an der U-Bahn. Das heißt, die ganze Umgebung hat eigentlich von den Menschen, die dort arbeiten, eigentlich nichts. Ja. Und dann hat man von dort aus weiterentwickelt den Wohnbau und hat in den ersten Abschnitten sich sehr stark auf reines Wohnen fokussiert. Und dort hat man wieder das gegenteilige Problem. Ja, die Leute arbeiten alle woanders. Das heißt, sie verlassen in der Früh das Viertel und kommen am Abend wieder zurück vom Arbeiten. Und auch von diesen Menschen hat das Viertel relativ wenig, ja, weil die sind unter Tags halt gar nicht da. Ja, natürlich am Wochenende mit den Kindern, also wir haben einen großen Park dort, Rudolf-Bethner-Park, der geht über von Menschen am Wochenende, weil es richtig super ist dort mit den Kids. Ja, und dann die nächsten Etappen, das hat dann so 2014 gab es einen großen Wettbewerb von der Stadt Wien für die weitere Entwicklung und da kam die Idee auf, dieses Thema Nutzungsmischung, das heißt Wohnen und Arbeiten an einem Ort näher miteinander verbunden, dort stärker umzusetzen. Und dieses Leitbild, was dann entwickelt wurde, heißt freie Mitte, vielseitiger Rand. Also es gibt einen sehr großen Grünbereich, einen großen Park mit ungefähr 10 Hektar, die freie Mitte. Da war immer die Idee, so das wie eine Gstetten einfach zu lassen. Man hat alte Gleise, alte Bäume, Vegetation, ein paar Büsche. Und aber gleichzeitig eine Geschäftsstraße zu schaffen, die Bruno-Maik-Allee, wo eben dann wirklich dort konzentriert gesagt wird, okay, dort findet Arbeiten statt. Ja. Und das funktioniert auch zum Großteil ganz gut. Es gibt viele kleine Geschäfte, O-Book, Starberg und so weiter. Also viele kleine, Willes Böckli, also richtig kleine, nette Leute, also Geschäfte einfach dort. Und ja, und die Leute nutzen das auch. Ja. Und das waren weniger Leute, müssen wegfahren quasi, um irgendwo was einzukaufen. Die Leute können mehr da bleiben.
Kannst du nochmal zusammenfassen, warum ist das wichtig, dass man diese Funktionen einer Stadt an einem Ort bündelt?
Naja, man braucht ja nur durch die alte gewachsene Stadt durchgehen. Ja. Also wenn man so das, was in Wien so heißt, die gründerzeitliche Stadt, also dort, wo die tollen Altbauwohnungen sind, dort gibt es überall Geschäfte im Erdgeschoss. Es gibt Büros oben in den oberen Stockwerken. Also es gibt wenig alte gewachsene Gebiete, wo man diese Funktionstrennung hatte zwischen reines Wohnen und reines Arbeiten. Was entsteht, wenn man das macht, Arbeitsgebiete und Wohngebiete, ist Verkehr, weil die Leute müssen hin und her fahren, müssen sich hin und her bewegen. Und meistens ist auch so, dass es wirtschaftlich ein Problem ist, weil jeweils in den Gebieten, wo dann so eine einfache Nutzung ist, zu wenig Frequenz ist, zu wenig Menschen sind, damit Geschäfte, Restaurants überleben können. Weil es fährt dann niemand 20 Minuten, um dorthin essen zu gehen, sondern man bleibt dann daheim bei der Familie zum Beispiel. Ja. So gab es eben damals diese Funktionstrennung, die man geschaffen hat zwischen Arbeiten, Freizeit und Einkaufen und nachher auch Wohnen. Genau, das sorgt für Verkehr und ist etwas, was man dann erkannt hat, was man einfach aufbrechen will, weil es nicht mehr handelbar ist. Man sieht das eh auch in Wien, diese ganzen Verkehrsströme entstehen ja nur dadurch, dass Menschen immer weitere Wege haben, um wohin zum Arbeiten zum Beispiel zu fahren.
Und ja. Pendeln macht jetzt auch, gehört auch nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen.
Genau, richtig.
Ja, ja. Der Menschen.
Ja.
Also ich sehe da einerseits ökologische Aspekte, andererseits wirtschaftliche. Aber ich kann mir vorstellen, auch soziale,
genau.
Weil man auf einer Straße, die nur dazu da ist, dass Autos durchfahren, selten Menschen begegnet. Und wenn man Menschen begegnet, die in einem anderen Auto sitzen, dann begegnet man denen selten in einer netten Art und Weise, sondern ja. wenn man Personen wahrnimmt, dann weil man sich drüber ärgert oder weil man mit ihnen streitet,
genau,
oder sie vielleicht anhupt.
Vogel und so Sachen. Jubelt Fenster runter und das Dinge, die man macht.
Ja, und das machen wir alle, aber die meisten Menschen sind netter, wenn sie außerhalb einer Blechkiste sitzen.
Genau, und das ist auch das, was wir im Nordwaldviertel erleben. Dass wir waren ja, also viele, die dorthin gezogen sind am Anfang, das war ja wie Pioniere. Ja, viele auch in demselben Setting, sind sehr viele Jungfamilien dort. Das heißt, man zieht dorthin, man ist auf der Suche nach anderen Leuten, nach Kontakt. Vieles passiert natürlich über die Kinder, die sie kennenlernen. Ja. Und dann geht man durch und dann trifft man dauernd Leute. Also ich habe Zeit gehabt, da haben mir meine Tochter oder meine Töchter verboten, mit Menschen zu reden. Also ich darf maximal Hallo sagen, wenn ich jemandem begegne, weil wir ansonsten halt nicht heimkommen. Ja. Weil man trifft halt dauernd, trifft man irgendwem. Es ist ein bisschen wie ein Dorf, aber im positiven Sinne, unter Anführungszeichen. Ja. Wenn man doch genug Distanz hat zu den Menschen, also es ist nicht jedem genau wichtig, was man tut, aber man grüßt sich, man begegnet sich, ja, man hilft sich auch, man unterstützt sich gegenseitig, aber es ist nur immer jedem relativ wurscht, was man wirklich macht, was in einem Dorf manchmal nicht so ist.
Und auch Dörfer, ich komme ja aus einem Dorf oder aus einer kleinen Gemeinde. Und leider hat sich das ja auch in vielen Dörfern so entwickelt, dass im Zentrum eigentlich nur mehr ganz wenig stattfindet. Und so dieses, das ist wie in einem Dorf, ist eigentlich schon fast nicht mehr richtig, genau. Weil in dem Dorf, aus dem ich komme, begegnet man sich eigentlich nicht mehr, weil alle Kaffeehäuser, der Supermarkt im Zentrum ist an den Rand gesiedelt. Die Wirtshäuser haben entweder zugesperrt oder nur mehr ganz selten offen. Und das eigentlich in einem Ort oder in einer Region in Niederösterreich, die ziemlich floriert, niedrige Arbeitslosigkeit, viele wirtschaftliche Möglichkeiten. Also eigentlich ist es mehr als ein Dorf.
Ja.
Oder das Idealtypus von einem Dorf, wie
man sich so vorstellt. Ja, ich meine, man sieht das ja in den Dörfern recht gut. Also meine Frau kommt aus dem Waldviertel zum Beispiel, aus einem sehr kleinen Dorf. Und da hat jetzt der Kreisler zugesperrt vor ein paar Jahren zum Beispiel, ja. Und solange es die noch gegeben hat, hat man sie dort noch getroffen, hat sie noch unterhalten können. Und jetzt wird das natürlich auch weniger. Ja. Und ich glaube, sie sind da, also generell ja auch in Österreich ein ganz großes Thema, wie man mit Leerstand in Gemeinden auch umgeht. Ja, da wird ja ganz viel gemacht auch, weil natürlich die Supermärkte an den Rand gehen. Ja, es erzeugt wieder Verkehr. Das ist für viele in Ordnung, unter Anführungszeichen. Aber Menschen, die zum Beispiel nicht mehr Auto fahren können, ja, aus verschiedensten Gründen, die haben dann ein Problem. Ja. Also konkret im Dorf von meiner Frau, die müssen jetzt alle in die Nachbarschaft fahren und die älteren Leute, die nicht mehr so mobil sind, die müssen sie halt irgendwie organisieren, der halt zum Beispiel einkaufen fährt. Und das ist dann natürlich dann das Positive in der Stadt, sage ich jetzt einmal, ja, weil da ist es viel dichter, ja, da hat man viel mehr Möglichkeiten. Und dass man jetzt im Nordbahnviertel speziell jetzt in diesem letzten Abschnitt sehr stark drauf geschaut hat, auch seitens der Stadt Wien, die da auch Vorgaben gemacht hat, zum Beispiel die vorgeschrieben hat, Erdgeschoss 4 Meter Raumhöhe, damit Geschäfte möglich sind und ein Wohnverbot ausgesprochen hat für diese Gebiete, für diese Straßen. Und dann mussten quasi die Baufirmen oder die Projektentwickler dort schauen, dass dort halt Lokale reinkommen und mussten sich auch überlegen, okay, was muss ich machen, damit sich wirklich dort Lokale ansiedeln. Ja, weil von alleine geht es dann auch nicht. Und das sorgt halt in der Summe nachher für eine belebte Stadt. Und das ist zum Leben ist das super.
Erzähl uns ein bisschen was über die Mobilität im Nordbahnviertel, weil das ist eines der Dinge, die mir am stärksten auffallen. Es ist dort einfach anders. Wenn ich da mit dem Rad fahre, dann hupt mich niemand an. Also man sieht eigentlich weit und breit kaum ein Auto.
Ja, also was schon relativ früh beschlossen wurde, ist, dass es keinen Durchzugsverkehr im Nordbahnviertel geben soll. Und das ist einmal, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge von so Gebieten, dass es nicht eine Abkürzung wird, zum Beispiel zu der LaSalle-Straße oder zu der Innstraße, die eh schon hoch belastet sind, dass die Leute dann da schneller durchfahren. Ja, das bringt einmal enorm viel. Ja. Das ärgert natürlich auch manche Leute, ist eh klar, wenn man hat so Schleifenlösungen, das heißt dort, wo wir jetzt wohnen mit der Hauswirtschaft, man kann, wenn wir unsere Adresse sagen, kommt man nicht zu unserer Garage zum Beispiel. Und wenn man dann, wenn man bei unserer Adresse ist, Bruno Maigalle 5, und man will in unsere Garage, dann muss man rausfahren aus dem Gebiet, einmal ganz rundherum fahren, damit man dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde später dann in unsere Garage reinkommt, die eigentlich nur 100 Meter weiter entfernt ist. Mhm. Aber dafür fahrt auch diese Strecken, werden halt auch nicht von tausenden Autos durchgefahren. Mhm. Ansonsten gibt es halt breite Gehsteige zum Beispiel. Ja, also es ist wunderbar, die Kinder, wie die dann zum Laufrad oder Radlfahren begonnen haben, die kann rausgehen und die fahren einfach. Ja, und man muss sich keine Gedanken machen, dass irgendwo ein Auto kommt oder dass man irgendwo das Auto dir aufgeht zum Beispiel. Ja. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wir haben ja zwei Schulen im Gebiet, ja, und die erste Schule, wie meine große Tochter begonnen hat, die ist nach der ersten Volksschulwoche allein in die Schule gegangen, ja, weil sie hat den Weg gekannt, aber wir mussten nicht mehr mitgehen, sie war urstolz, dass sie alleine in die Schule gehen konnte, schon so früh, ja. Und es gab nur eine Straße zu queren, ja, mit ganz wenig Verkehr. Ja. Mhm. Und das finde ich eine ganz hohe Lebensqualität in einer Stadt, wenn man das machen kann, ja. Also wenn man auch nicht irgendwo hinfahren muss, um Sport zu machen, sondern wo man genug Möglichkeiten hat, das direkt auch vor Ort zu machen.
Mhm. Peter, du hast gesagt, du bist vor 14 Jahren ins Nordbahnviertel.
Ja, genau. Ja.
Kannst du uns ein bisschen skizzieren, was sich da im Laufe dieser Zeit getan und verändert hat?
Der völlige Umbruch und Umarbeiten vom gesamten Gebiet. Ja. Man muss sich das so vorstellen, es war ja früher war es ja mal ein Bahnhof, der sehr umtriebig war mit Gleisen, Zügen und so weiter. Und nachdem das aufgehört hat, hat sich das zu einer wilden Stätten einfach verwachsen. Und es war wirklich wild romantisch mit alten Tunneln, wo alte kaputte Autos gestanden sind, die irgendwann einmal gebrannt haben. Also war wirklich richtig, richtig cool. Und nachdem wir dort eingezogen sind, wir waren ja in der zweiten Bauphase, von uns weg hat sich das dann richtig, ja, in dieser Stadtplanungssprache sagt man nachher transformiert. Ja. Das hat sich, also da ist wirklich Tabula Rasa zum Teil gemacht worden. Da sind die Bulldozer gekommen, haben diese Bahndämme weggeschliffen, ja, dann ist runtergegraben worden. Da war urviel Lärm natürlich, Staub und Dreck. Ja. Aber es ist sukzessive einfach immer mehr Stadt einfach entstanden. Ja. Und es sind immer mehr Leute gekommen, ja, immer mehr Leben gekommen. Ja, und das ist, ich finde es spannend, weil wir so an dieser Kante damals gewohnt haben. Also ich habe ja früher auch eben dort gewohnt und weil von uns weg urviel entstanden ist. Ja, dann ist auf einmal diese Schule vor uns gekommen, die größte Schule von Wien, Christine Nöstlinger Campus. Und da ist alles zugebaut worden. Wir haben einen Stephansdom gesehen zum Beispiel und dann einmal beim Frühstück haben wir rausgeschaut, haben wir gewusst, irgendwas ist anders heute. Ja, und dann ist uns eingefallen, ha, der Stephansdom ist weg. Ja. Und das ist nur so ein Beispiel einer Veränderung, ja. Oder wir haben früher Rehe draußen gehabt vor der Haustür manchmal am Abend, ja. Gibt es halt auch nicht mehr, was sich gehalten hat, Gott sei Dank. Es gibt noch Hasen. Ja. Also das ist wirklich erstaunlich, dass sich diese Feldhasen, diese richtig großen Feldhasen, manchmal auch Füchsen begegnen. Ja, also sagt sich dann wirklich Fuchs und Hase gute Nacht. Mhm. Und ist ja spannende Gegend. Also ist jetzt noch ein bisschen mit dieser gestätten Massat, ist noch sehr natürlich. Ja. Und das wird auch bleiben. Also wird immer so ein bisschen eine Kante sein zwischen Wildnis, Stadtwildnis unter Anführungszeichen und doch einer sehr dichten Bebauung, weil das ist es schon auch. Ja.
Mhm. Gibt es Dinge, die in den letzten 10, 15 Jahren falsch gelaufen sind? Oder sagst, wenn jetzt jemand etwas lernen möchte von unserem Viertel, dann sollte er das nicht wiederholen?
Ich glaube, es sind Dinge, also falsch gelaufen, sind Dinge nicht so gut gelaufen. Ja, man hat vieles versucht, besser zu machen als früher oder auch in anderen Stadtgebieten. Ja. Ich glaube, was besser gemacht werden könnte, das ist die Einbindung der Bürgerinnen. Das ist zum Teil oder zum großen Teil zwar schon passiert, in auch in einem für ein neues Stadtentwicklungsgebiet auch doch einen großen Umfang. Mhm. Aber ich glaube, dass da mehr Potenzial einfach drinnen ist, auch für die Akzeptanz einfach der Bebauung in der Umgebung. Weil das, was ja oft, worüber man oft liest in der Zeitung oder in den Medien, wenn es Probleme gibt mit neuen Stadtentwicklungsgebieten, dann sind es immer die Proteste gegen die Bebauung. Und das war bei uns, wir als Bevölkerung dort haben versucht, einen anderen Ansatz zu wählen. Ich war damals auch in der Bürgerinitiative tätig, in der IG Lebenswerter Nordbahnhof. Und uns ging es damals immer darum, quasi für etwas zu sein. Also für eine also wir wussten, es wird gebaut, wir wollten auch, dass gebaut wird. Und wir wollten immer für eine Bebauung sein, und aber für eine möglichst qualitätsvolle Bebauung. Und ich glaube, das muss man als Stadt einfach viel stärker nutzen, dieses Potenzial, weil da sind ja Leute, die auch Know-how haben. Ja. Und Akzeptanz bringt allalong auch viel weniger Brösel nachher in der weiteren Entwicklung. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist, wo man, glaube ich, auch sehr viel gelernt hat bei uns, ist dieses Thema der Entwicklung der Erdgeschosszone, also quasi das Ansiedeln von Geschäften, dass sich das nicht von alleine macht. Also da muss man wirklich ein Know-how hineinstecken. Und man hat da am Nordenviertel einen Weg gewählt oder einen Weg gesucht, der am Anfang zwar gut funktioniert hat, dann aber krachend gescheitert ist. Und ich glaube, daraus kann man einfach lernen, dass hier, da wurde eine kommerzielle Firma einfach beauftragt, die das als Investitionschance gesehen hat. Ja. Hat dann nicht funktioniert und dann sind die halt einfach gegangen quasi. Ja. Und ich glaube, da ist einfach Potenzial da, das auf eine mehr gemeinwohlorientierte Basis einfach zu stellen. Ja. Zwar schon natürlich ein Geschäft zu machen damit, das ist natürlich auch notwendig, aber hier einen anderen Ansatz einfach zu finden, ja, dass das mehr auch eine, also dass diese Entwicklung der Geschäfte auch eine soziale Aufgabe ist. Ja, dass das nicht nur darum geht, dass da quasi Mieten reinkommen, sondern dass das auch mehr für Leben oder Belebung auch kultureller Hinsicht einfach sorgen muss. Ja, genau.
Und was heißt das konkret? Was sollte man da machen?
Na, also wir glauben zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass die Geschäfte selbst, dass das kuratiert wird. Das heißt, es muss irgendeine Instanz geben, die darauf schaut, dass sich nicht jede Baufirma oder jeder Bauträger um einen Bilder zum Beispiel reist, ja, oder um die großen, potenten Mieterinnen, und dass Kulturinitiativen oder Firmen, die jetzt wenig bezahlen können, dass die dann keine Flächen bekommen, ja, oder dass die dann irgendwo im hintersten Winkel einfach sind. Und das muss man einfach über eine Organisation, wie immer, dass man das dann auch macht, ja, einfach gestalten. Ja. Und da gibt es Beispiele in Wien, und der Nordbahnhof ist das zweite Mal, wo das probiert wurde, das erste Mal in der Seestadt, dort hat es der Spar gemacht, quasi diese Einkaufszentren, Gesellschaft von Spar. Bei uns hat man es nachher mit einer Einzelfirma, auch einen Investor probiert, und der nächste Schritt wäre dann, Nordwestbahnhof zum Beispiel ist die nächste große Bahnhofsfläche, die in Wien, oder die letzte große Bahnhofsfläche, die in Wien entwickelt wird. Und dort könnte man wiederum einen anderen Ansatz wählen oder versuchen, dass eben hier mehr geschaut wird, dass dieser Ausgleich von Mietern, die sich's leisten können, und Mieterinnen, die sich's vielleicht nicht so gut leisten können, dass das einfach besser funktioniert.
Das wollte ich dich nämlich eh auch fragen, wie schaut es um die soziale Durchmischung aus im Nordbahnviertel? Was mir immer auffällt, wenn ich dort bin, ist, ich glaube, ich kenne keinen Ort in Wien, wo so viele Kinderwegen stehen. Ja. Also sehr viele junge Familien. Wirkt öfter auch sehr akademisch. Hohe Bobo-Dichte.
Stimmt das? Ja. Also weil ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Ja. Mhm. Aber natürlich, ich habe manchmal das Gefühl, also wenn es im 7. zu teuer wird, zum Wohnen, ja, dann ziehen die Leute in die Stadtentwicklungsgebiete.
Kontext für die Nicht-WienerInnen, 7. Bezirk ist so der Bobo-Hipster-Bezirk in Wien, wo die coolen jungen Leute sind und sich da die schickste Kleidung kaufen. Genau.
Und also da gibt es natürlich viele, die dann in neue Stadtentwicklungsgebiete ziehen. Ich glaube schon, dass es vielleicht nicht so durchmischt ist wie in vielen anderen Gebieten in Wien, ja, aber dass es jetzt nicht ein reines Akademikerviertel ist. Mhm. Also ich sehe es jetzt, meine Tochter zum Beispiel, die geht in die Schule vis-à-vis, ja, das ist eine sehr, sehr starke Mischung, ja, im Gegenteil, vielleicht sogar, also ist ein sehr hoher Anteil an Schülerinnen, die jetzt einen Migrationshintergrund zum Beispiel haben, ja. Mhm. Aber natürlich, also es ist ja auch, Neubau kostet auch Geld. Ja. Das selektiert natürlich auch ein bisschen, auch der geförderte Wohnbau in Wien kostet auch etwas, ist jetzt auch kein Gratiswohnen und auch das können sich nicht alle leisten, die eine Wohnung brauchen natürlich. Ja.
Mhm. Ja. Jetzt ist es die eine Sache, wenn man quasi von null weg anfangen kann, so ein Viertel zu bauen. Gibt es Dinge, die man vom Nordbahnviertel lernen kann für quasi Altbestände, ältere Viertel oder Städte, wo man vielleicht diese Fehler in der Vergangenheit auch gemacht hat? Kann man Dinge umsetzen, die man bei euch jetzt merkt, okay, deshalb wird weniger gependelt, deshalb gibt es mehr kleine Firmen in Erdgeschosszonen, gibt mehr Leben, mehr Durchmischung. Kann man Dinge übertragen?
Ja. Also ich glaube, das kann man ganz einfach so beantworten. Das ist auch in Wien jetzt oder generell ja ein großes Thema, da, wie man umgeht mit dem Bestand oder auch mit den leerstehenden Flächen im Bestand. Also ich glaube, was ja eines der Dinge, die vom Leben her dort das Nordbahnviertel auszeichnet, ist viel Grünraum, ja, wenig Verkehr und breite Straßen und breite Gehwege, wo man sich einfach aufhalten kann. Ja. Und das bedarf natürlich oft einmal einen Eingriff, ne, weil ich muss die Parkplätze entfernen zum Beispiel. Ja. Ich muss Gehsteige verbreitern, ich muss Straßenniveaus anheben, damit das eine Fläche ist. Das passiert ja zum Teil in Wien schon, könnte sicherlich mehr sein. Ich glaube, das ist einmal was Wichtiges, weil ich glaube, man hat überall gesehen, dort, wo man es macht und dort, wenn es dort einen Leerstand in den Geschäftslokalen gibt, dass der Leerstand dann einfach verschwindet, weil es wieder attraktiver wird, dass sich dort Geschäfte oder kleine Lokale einfach ansiedeln. Also ich glaube, das ist einmal eine gute Geschichte. Und dann ist es immer gut, wenn man, also eines der Dinge, die ja gut funktioniert haben im Nordbahnviertel, das ist dieses, so eine Art sozialer Zusammenhalt zu schaffen. Ja, wenn das natürlich auch bei so vielen tausenden Bewohnern natürlich schwierig ist, aber also es gibt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe von uns, da sind jetzt 6.500 Leute drinnen. Ja. Und da schafft man schon ein bisschen eine kleine Community oder eine größere Community, die bei bestimmten Themen dann auch ein bisschen am selben Strang einfach zieht. Und ich glaube, diese Kraft aus der Bevölkerung, aus der Nachbarschaft heraus, also das stärker zu nutzen, wenn man ein Thema hat mit einer Straße, was weiß ich, man hat Straßen, alle Geschäfte sind leer, ja, man findet keine Mieter mehr, es ist laut, es ist, die Leute fühlen sich nicht sicher, es ist alles ist gefährlich. Ja. Dass man da mit den Nachbarinnen einfach schaut, okay, wie kann man das anders machen? Ja. Und ich glaube, das ist eine hohe Qualität auch, wenn man das dann schafft. Ja, weil dann die Leute dann wirklich das Gefühl haben, okay, wenn ich was tue, ja, wenn ich mich engagiere, dann hat das wirklich eine Wirkung und einen Sinn. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig für eine Stadt, ja, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, okay, es macht wirklich etwas aus, wenn ich mich engagiere. Ja.
Mhm. Nimm uns mal mit in diese Facebook-Gruppe, weil wenn ich höre Facebook-Gruppe von Nachbarn, stelle ich es mir nicht immer so konstruktiv
und freundlich vor. Ja, ja. Nein, man hat alles. Mhm. Ja, also man hat von ich suche, weiß ich nicht, Babysitterin für meine Tochter bis hin zu, ach Gott, die neue Straßenbahn, die gebaut werden soll, die wird so laut sein, ja, totaler Aufschrei, ich bin dagegen, ja, bis hin zu die Hundstrümmel dort sind der völlige Wahnsinn. Bis zum Gegenteil, hier wohnen lauter Hundehasser. Also das ist ein sehr diverses Abbild, glaube ich, von den Meinungen. Ja, weil die Leute sind halt nun mal sehr unterschiedlich. Sind ja auch, wir haben auf der Seite ja auch quasi Nordbahnviertel. Neubau ist ja nicht das gesamte Gebiet. Es gibt ja auch viel Altbestand an Wohnungen, die schon lange da wohnen. Die fanden das, glaube ich, auch nicht immer so leiwand, dass ihnen die Bäume vor der Haustür weggerissen wurden und so weiter, wegen uns. Ja, da geht es oft zu, aber es gibt bei vielen Themen, wo sich dann auch Lösungen einfach finden. Ja. Oder wo man dann auch die Kraft entwickelt, auch etwas zu ändern, ja, weil auch die Politik mitkriegt, jetzt wird es aber heiß, ja, und jetzt müssen wir was tun. Ja. Also ist schon gut, so eine Gruppe zu haben.
Ja. Peter, wir haben jetzt über das Nordbahnviertel geredet. Ein Projekt, wo es auch Kritik gibt teilweise, aber wo sich eigentlich viele Expertinnen sind, da ist in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht geworden und da kann man sehr viel lernen darüber für die Stadt der Zukunft. Und jetzt befindet sich in diesem Vorzeigeviertel noch ein Projekt, wo man nochmal einen Schritt weiter geht und die Art und Weise, wie man wohnen und arbeiten, organisiert nochmal ganz neu versucht zu denken. Das ist bei euch in der Hauswirtschaft, das hast du schon ein paar Mal erwähnt. Erzähl uns mal, was ist denn die Hauswirtschaft?
Die Hauswirtschaft ist ein großes Gebäude und eine große Gemeinschaft von Menschen, die arbeiten und wohnen verbinden wollten. Wir sind zum Großteil alles Unternehmerinnen im Haus. Und sehr viele Leute, die im Haus wohnen, arbeiten auch im Gebäude. Und die Idee von mir war damals, ist 2016 ungefähr entstanden, ja, die Idee war einfach, etwas zu machen, wo wir Kleinunternehmerinnen, und ich bin eben Shiatsu Praktiker in meinem quasi Hauptberuf, nicht nur günstig wohnen können, sondern auch ein leistbares Arbeitsumfeld haben. Und ich habe damals eben bei uns im Nordbahnviertel gewohnt und bin draufgekommen, dass so kleinere Shiatsu-Praxen zum Beispiel, wenn ich jetzt ausziehen müsste von dort, wo ich meine Praxis gehabt habe, dass das im Neubau eigentlich nicht gebaut wird und nicht stattfindet, ja? Weil es eben nicht sehr lukrativ ist für die Entwickler. Ja, man baut lieber große Bürokomplexe, dort werden Flächen vermietet ab 500 Quadratmeter und so kleine Büroräume sind eher selten und wenn sie gebaut werden, sind sie exorbitant teuer, dass es dann eben Kleinunternehmerinnen, auch Künstlerinnen, sich dann einfach nicht leisten können. Und bin dann relativ rasch draufgekommen, dass so wie es mir geht, es sehr vielen geht aus meinem Netzwerk, aus meiner Umgebung und wir waren dann relativ rasch ein Haufen Leute, die genau das machen wollten, ja. Und so nach dem Motto, naja, wenn es etwas, was wir suchen, nicht gibt, dann machen wir das halt einfach selber, ja. Und das ist natürlich sehr naiv, ja, und diese Naivität kam aus einer großen Laienhaftigkeit, weil wir nicht wussten, auf was wir uns einlassen. Das war aber sehr gut im Nachhinein, ja, weil wenn wir gewusst hätten, worauf wir uns einlassen, dann hätten wir es möglicherweise gar nicht gemacht. Ja. Und wir wissen heute natürlich, warum das große Entwickler, Investoren nicht angreifen oder nicht tun, weil es natürlich viel Arbeit ist, ja, aber es macht urviel Spaß und urviel Freude. Und es ist, das Haus ist relativ groß, sind knappe 50 Wohnungen drinnen und ungefähr 3000 Quadratmeter Fläche zum Arbeiten. Und wir haben ein kleines Hotel dabei, wir haben einen Konzertsaal dabei, eine Veranstaltungsfläche, ein Coworking Space haben wir dabei. Und das haben wir quasi alles für uns gemacht, ja, mit dem Zusatznutzen, dass das natürlich auch anderen zur Verfügung steht. Also den Saal zum Beispiel, Veranstaltungssaal, den haben wir explizit einfach hauptsächlich für die Nachbarschaft getan. Ja, also wo wir gesagt haben, okay, eines der Dinge, die immer fehlt, und das, was du vorher gefragt hast, was kann man bei anderen Stadtvierteln besser machen, was immer fehlt, ist einfach Kultureinrichtungen. Ja, das liegt meistens dann oft an Einzelakteuren, die sich dann ein Herz nehmen und irgendwo sagen, okay, dort machen wir was Neues. Und das haben wir dann getan mit dem Nordbahnsaal. Und es ist ein lebendiger Organismus, den Leute betreiben, die sich relativ gut kennen, die sich gut verstehen. Ja. Wir haben eine Genossenschaft gegründet, weil das so ein bisschen die natürliche Art ist, wie sich Unternehmerinnen miteinander in eine Rechtsform begeben können. Und jetzt wir sind eingezogen 2023 im September und jetzt betreiben wir seit 2 Jahren als Genossenschaft aus ungefähr 100 Mitgliedern dieses Gebäude und sind froh, dass es uns noch gibt auch, ja? Dass noch niemand in den Burnout gegangen ist, uns geht es allen gut. Mhm. Aber es macht unheimlich Spaß, dort zu wohnen und zum Arbeiten. Ja? Mhm. Das ist eher das Problem, dass man wenig rauskommt aus dem Gebäude, aber daran arbeiten.
Ja. Okay, Genossenschaft heißt, ich kann mir dort keine Wohnung kaufen.
Genau, ja. Genau. Also wir haben das Gebäude, die Genossenschaft hat das Gebäude in einer Generalmiete übernommen von den Eigentümer, das ist die EGW, das ist ein großer gemeinnütziger Bauträger, mit dem wir das Projekt gemeinsam geplant haben. Und die Mieterinnen sind quasi Nutzerinnen der Wohnungen und haben kein Recht auf Eigentum. Ja. Mhm. Das war uns immer sehr wichtig, weil wir ja als Gemeinschaft uns weiterentwickeln wollen auch, ja, und schauen, okay, was kann man gemeinsam machen, wie kann man es etwas besser machen oder anders machen noch. Und wenn Eigentum ins Spiel ist, heißt das immer, dass das irgendwann einmal wechselt. Mhm. Also dann kommt jemand anderer. Ja. Und dann weiß man nicht mehr, wer da kommt und man hat nicht mehr die Hand drauf. Und das kann dann sehr schwierig sein, weil die haben dann möglicherweise komplett andere Interessen, ja, oder stören sich an Dingen, die wir vorher beschlossen haben. Ja. Und das kann dann oft zu Problemen führen. Und es gibt in Deutschland einige Projekte, die dann daran gescheitert sind, weil eben der halbe Bestand wurde abverkauft. Ja. Und dann hast du plötzlich Dinge, die man sich vorher ausgemacht hat. Und man sagt, oh, du, ist kein Problem, wenn wir das so machen. Ja. Die Kinder sind halt laut, die sind halt in der Sandkiste, der ist halt ein bisschen gatschig und so weiter. Was damals kein Problem war zwischen uns, ist dann plötzlich ein großes Problem, wenn ich meine Wohnung verkaufe und auf einmal jemand anderer da sitzt und der sagt, na, deine Kinder da unten sind zu laut, es tut mir leid. Mietrecht geht nicht.
Mhm. Ja. Und das heißt, ihr zahlt die Miete an die Genossenschaft und die Genossenschaft zahlt die Miete an den
Eigentümer. Genau,
Eigentümer.
Ja. Genau, richtig. Ja.
Und die Genossenschaft ist vor vielen Jahren hergegangen und hat gesagt, wir suchen jemand, der uns, das hat ja auch ein paar Millionen wahrscheinlich gekostet, dieses Projekt, wir suchen jemand, der quasi uns vertraut, dass es diese Genossenschaft auch in 10 Jahren noch gibt.
Genau, ja, wir haben damals, die Idee gehabt, das zu tun, ja, und sind dann auf die Suche gegangen nach Partnern, mit denen man das umsetzen kann. Und nachdem ich damals eben schon im Nordbahnviertel gewohnt habe und schon gewusst habe, wie leibend das ist, war es für mich völlig klar, wenn ich so etwas mache, dann nur im Nordbahnviertel. Das heißt, ich muss mir Leute suchen, Bauträger suchen, die hier entwickeln. Und habe dann eben mit unseren Architekten, die wir gehabt haben, Markus Zilker von 1zu1, geredet, ob er jemanden kennt. Und aus dem Gebiet heraus und aus der Bürgerinitiativen Zeit kannte ich auch noch welche und habe mich dann zusammengesetzt mit denen. Und wir haben dann überlegt, okay, wie können wir das gemeinsam machen? Ja. Weil es gab von der Stadt Wien die Auflage, einen bestimmten Prozentsatz an Nichtwohnen in diesem Viertel eben umzusetzen, also einen bestimmten Prozentsatz an Arbeiten quasi hier zu entwickeln. Und da waren wir als Projekt, das insgesamt 5000 Quadratmeter Arbeiten gebracht hat, ein sehr attraktives Projekt. Ja. Mhm. Das ist einer der Gründe, weil du gesagt hast, woran muss man denken? Man muss denken, dass man Bauträgern in ein Gebiet Auflagen erteilt, wenn man bestimmte Qualitäten haben will. Ja. Und so sind wir dann ins Spiel gekommen und so haben wir nachher mit der EGW dann das Projekt gestartet. Es war sehr vertrauensvoll. Es hat gestartet mit einem Handschlag. Wir machen das miteinander. Und der erste Vertrag ist dann 2 Jahre später erst unterschrieben worden. Mhm. Also das beschreibt auch, finde ich, sehr gut die Partnerschaft, die wir miteinander haben, weil es noch eine Handschlagsqualität einfach ist und das ist enorm viel wert.
Mhm. Du hast gesagt, 2023 seid ihr eingezogen. Ja. 2016 habt ihr begonnen, genau, mit der Idee. Ja. Also hat ein bisschen länger gedauert als ein durchschnittlicher Hausbau.
Ja, ein bisschen, ja.
Kannst du mal skizzieren, was ist da im Laufe der Zeit alles passiert?
Es war ein Auf und Ab. Also zuerst einmal war natürlich die Euphorie sehr groß. Das ist dann, man nennt das nachher so die Visionssuche. Ja, also man hat eine Idee, man schaut, dass man möglichst viele Leute um sich sammelt. Wir waren dann relativ rasch 30 Leute. Haben dann einen, was nennt man dann, Visionsworkshop gemacht. Da gibt es Spezialisten. Wir haben einen Partner gehabt, Reality Lab, ein Büro, das so soziale Prozesse begleitet im Wohnbau. Und dann haben wir eine Vision entwickelt. Also was wollen wir als Gruppe einfach machen, ein Haus? Ja. Und dann haben wir, der nächste Schritt war dann, dass wir einen Bauträger gesucht haben, also einen Partner für ein Grundstück. Und dann waren 2 Jahre lang, war ein quasi von einem Bauplatz zum anderen weitergereicht werden. Also wir wurden immer, okay, da wird jetzt entwickelt, na, jetzt sind wir noch ein bisschen noch zu früh, ja, dann ging es halt an den nächsten Bauplatz. Ja. Mhm. Rollt ihr dorthin, ja, ist auch okay. Und dann ging es wieder weiter und so gingen wir immer rundherum, bis wir nachher dieses eine Projekt, diesen Bauplatz, wo wir jetzt haben, der sehr zentral ist, der zufällig durch eine Verzögerung erst relativ spät dann entwickelt wurde und haben nachher dort eben den Zuschlag oder die Partnerschaft nachher dort begonnen. Wir haben dann auch weil es im Nordbahnhof schon zwei Forschungsprojekte gab von der TU Wien, dort ein weiteres Forschungsprojekt eingereicht, ein Smart Cities Thema Projekt. Das war 2018 und wurden auch ausgewählt unter eines von 10 Projekten in Österreich. Und das Tolle war, dass wir nicht als technische Innovation ausgewählt wurden, sondern als soziale Innovation. Das war eines der wenigen Projekte, die in dieser Förderung auf die soziale Innovation gezielt haben. Und im Nachhinein auch für die Fördergeber auch total interessant, weil es hier ein Gebäude quasi, es gab eine Förderung, dann ist ein Gebäude entstanden und das Gebäude steht jetzt noch die nächsten 100 Jahre. Und dieses soziale Experiment oder diese soziale Innovation besteht und die gibt's und die kann man anschauen, die kann man herzeigen. Ja. Und nachdem wir dann das Ganze eingefädelt haben mit dem Projekt, ist dann gebaut worden. Ja. Und 1,5 Jahre später war es dann fertig. Ja. Und in der Zwischenzeit gab es für uns einen ganz wichtigen Moment, nämlich die Zusage von vom Bauträger, von der EGW, dass sie das mit uns machen. Und wir waren vor der Zusage waren wir 25 Leute und nach der Zusage waren wir nur noch 5. Ja. Und es war total interessant, weil dann wurde es ernst. Ja. Und dann wurde aus diesen, wir haben gemeinsam eine tolle Idee, wir fantasieren da, wir haben die Vision, was wir alles machen wollen. Ja. Und dann hat es auf einmal geheißen, okay, ja, also jetzt geht's los. Ja. Und jetzt ist Arbeit fällig, jetzt ist Zeit fällig, jetzt wird es konkret. Ja. Und dann haben ganz viele nachgedacht, ist es das wirklich? Ja. Und dann sind 5 übergeblieben. Ja. Und das haben wir aber der EGW nicht gesagt. Ja, ja. Sondern wir haben immer so getan, dass wir halt immer ganz viele sind. Wir waren auch viele, ja, im Geiste. Ja. Und wir haben dann wieder neue Leute gesucht und natürlich auch gleich wieder gefunden.
Gab es da kurz mal Momente, wo du dir gedacht hast, shit, das wird jetzt alles nichts, das geht jetzt den Bach hinunter?
Nein. Weil, also wie soll ich sagen, wenn man so eine Zusage bekommt von einem Bauträger, ich mache jetzt mit dir das Projekt, wo wir jetzt 3 Jahre lang verhandelt haben, dann kannst du nicht sagen, ich habe mir was anderes überlegt. Ja. Also das geht nicht. Ja. Sondern wir sind einfach auf den Zug einfach aufgesprungen, der dann begonnen hat zu fahren und haben geschaut, dass wir möglichst viele Leute einfach mit an Bord nehmen. Ja. Und es hat super funktioniert, ja, weil das Projekt einfach die Projektidee einfach gut war und nach wie vor gut ist. Und weil eben viele Leute, so Kleinunternehmerinnen, vor derselben Situation stehen. Ja. Wirtschaftlich oft schwierig, man verdient nicht richtig gut, ja. Die Kraft liegt einfach in der Kooperation und man kann sich gemeinsam viel mehr leisten, als man sich alleine leisten kann. Also wir haben, also im Haus sind so untertags ungefähr 200 Leute. Ja. Und wir verstehen uns ein bisschen wie so ein mittelständisches Unternehmen mit 200 Mitarbeiterinnen. Nur, dass diese 200 Mitarbeiter halt alles Firmen sind, EPU sind, Einzelunternehmerinnen sind. Und die haben aber alle eine Infrastruktur fürs Arbeiten, die sie sonst nie hätten, wenn sie alleine wären. Ja, super Internet, ja. Ganz banale Dinge. Einen A3 Farbdrucker, ja, eine tolle gemeinsame Küche, wo man gemeinsam Mittag isst. Wir haben 3-mal in der Woche eine Köchin da, wo 30 Leute Mittag essen gemeinsam, ja. Ein super Netzwerk. Man trifft immer Leute, mit denen man sich austauschen kann. Es entstehen gemeinsame Projekte, ja. Man hat ein super schnelles Internet. Man hat Platz, man hat Raum, ja. Man nutzt viel mehr Fläche, als man eigentlich selber anmietet, ja. Die kleinen Büros mieten 15 Quadratmeter Büros an, zum Beispiel. Haben aber umgelegt auf die Gesamtfläche fast 70 Quadratmeter wirklich, die sie quasi haben für sich. Ja. Das heißt, man hat Kellerräumlichkeiten, wir haben eine Werkstatt im Haus, wir haben eine kleine Nähwerkstatt zusätzlich, Terrassen. Wenn man eine Firma ist und man hat oft Workshops oder man hat oft Kunden oder Lieferanten da, wir haben ein Hotel im Haus, ja, wir haben Meetingräume. Also all das, was man sonst oft eher dann in einer größeren Struktur hat, versuchen wir unseren Leuten einfach, unseren Mitgliedern einfach zu bieten.
Mhm. Ja. Nimm uns mal mit, wir nehmen jetzt an einem Montagabend auf. Montag 10 Uhr, wie schaut der aus im Haus?
Am Abend?
Nein, Montag 10 Uhr morgens,
wo 10 Uhr morgens
arbeiten.
Also da kommen einmal alle Leute von Wochenende heim quasi. Ja. es fängt einmal, es wurdelt einfach schon um 10 Uhr. Ja, also heute haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung im Haus gehabt, Gemeinwohlökonomie feiert 15-Jahresfeier. Da sind einmal 5 Leute aus dem Haus gefragt worden, können Sie helfen, Tische aufstellen? Ja, dann stellt man gemeinsam die Tische auf, dann werden Gläser hergerichtet, die Technik wird hergerichtet. Gleichzeitig gibt es ein Problem mit der Internetabdeckung. Der Netzwerktechniker ist ein Unternehmen, das bei uns im Haus drinnen ist. Der wird kontaktiert, kann er helfen. Die Kaffeemaschine spinnt, da braucht man auch eine Lösung für die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist urwichtig. Also habe ich wirklich völlig unterschätzt. Ja. Wir haben gedacht, das ist halt eine Kaffeemaschine, aber nein, Kaffee ist enorm wichtig. Wir haben einen Mitglied bei uns, der damals die Kaffeemaschine ausgesucht hat. Na, der wird dann kontaktiert, du, die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Sagt, okay, passt, ich komme runter, schauen wir das an. Ja. Dann gibt es die Gartengruppe, die sich darum kümmert, dass jetzt quasi Pflanzen gibt, die schon langsam dann vielleicht eingewintert werden müssen. Die Eltern, die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten gebracht haben, kommen heim. Manche fahren in die Arbeit, manche gehen auf den Arbeitsplatz im Haus. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen einfach im Haus. Ja. Mhm. Und zwischendurch trifft man immer Leute und kann was plaudern. Ja.
Mhm. Ja. Und aber die Büroräumlichkeiten oder die UnternehmerInnenräumlichkeiten, die sind aufgeteilt aufs ganze Haus oder das ist eine große Fläche, die unterteilt ist oder wie schaut das aus?
Ja, wir haben eigentlich haben wir ganz eine klassische Trennung im Haus. Ja. Wir haben Erdgeschoss, erstes Geschoss, zweites Geschoss ist dem Arbeiten vorbehalten. Da gibt es einen Therapiebereich, wo unterschiedliche Therapeutinnen sind. Da bin ich auch mit meiner Shiatsu-Praxis. Da gibt es ein Yoga-Studio. Wir haben einen Kindergarten im Haus, bilingualen Kindergarten, zweisprachig, Spanisch-Deutsch. Im zweiten Stock ist dann mehr so Büroarbeit. Da gibt es einen Coworking-Space und diese kleineren Büros. Und da gibt es so ein Zwickelgeschoss, das dritte Geschoss, das sind so Gemeinschaftsküche. Und darüber ist ein Turm quasi mit 7 Geschossen, also insgesamt sind 7 Geschosse und dort sind die Wohnungen. Ja. Und wir haben am Anfang ein bisschen überlegt, ob wir so Unternehmerwohnungen machen. Ja. Also Wohnungen, wo quasi die Familie wohnt von den Unternehmerinnen und gleich daneben ist ein Büro. Und das wollten wir aber nie. Ja. Mhm. Sondern wir wollten immer haben, dass wir quasi runtergehen müssen in einen anderen Stock, ja, raus aus der Wohnung gehen müssen, in den Coworking Space, in die Büros, um einfach auch in diese Gemeinschaft reinzukommen. Ja. Und Corona hat uns da ein bisschen recht gegeben. Ich meine, es sind sehr viele Homeoffice-Träume sind geplatzt in der Corona-Zeit. Und das waren wir irgendwo der Zeit dann doch voraus. Ja. Weil die Leute, die bei uns gab es damals natürlich noch nicht, ja, aber sollte sowas wieder kommen, Gott bewahre, dann ist es so, dass man sagt, okay, man arbeitet zwar zu Hause, ja, aber man geht runter. Ja. Man setzt sich ins kleine Büro, ja, und kann dann dort arbeiten. Ja, dann geht man trotzdem wieder rauf. Ja.
Und man hat einen Anreiz, dass man den Pyjama auszieht.
Genau, ja. Wobei man kann auch im Pyjama in der Früh den Kaffee holen von unten zum Beispiel.
Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich mich da rein denke, ich arbeite da mit lauter Menschen, die ich aus dem Prozess der Gründung schon gut kenne. Viele mag ich wahrscheinlich, ein paar gehen mir wahrscheinlich auf die Nerven, wie das überall so ist.
Genau.
Ja. Aber ich würde für mich befürchten, ich komme nicht so viel zum Arbeiten, wenn ich mit lauter Menschen in einem Haus arbeite, die ich alle kenne. Mit jedem gibt es was zu plaudern und was haben wir am Wochenende gemacht. Wie ist das?
Also für uns, also ich bin ja angestellt auch dort, ja. Für uns ist das natürlich manchmal schwierig, weil es will ja jemand auch dauernd irgendwie von jemandem etwas. Ja. Aber ich glaube insgesamt funktioniert es ganz gut, weil zum einen ist ja jeder in der Situation. Ja, das heißt, jeder hat ja die Situation, dass er eigentlich, oder dass sie eigentlich was zu tun hätte. Ja, und man trifft aber jemanden. Ja, und dann plaudert man vielleicht kurz und dann geht man wieder auseinander. Ja, manchmal plaudert man aber auch länger und das ist okay und es ist ja jedem seine eigene Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt aber wirklich weiter tun. Ja, und also mein Eindruck ist, dass es gut funktioniert und dass es aber genug Zeit gibt, einfach für den Austausch und für die Plaudereien. Ja, also ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben ja auch Leute im Publikum, die dort wohnen. Kann man dann auch vielleicht nachher noch in der Diskussion noch fragen. Aber das sehe ich jetzt gar nicht so schwierig. Ja. Das Schwierige, glaube ich, ist eher oft das, dass man kaum aus dem Haus kommt Das kann manchmal nervtötend sein.
Mhm.
Ja. Aber da muss man halt ganz tapfer sein und das Haus auch einmal verlassen. Wir haben am Anfang, vor allem wie wir eingezogen sind, waren wir ja als Staff quasi, als Leute, die da angestellt sind, dann begonnen, okay, einmal in der Woche machen wir ein Meeting außerhalb des Hauses. Ja. Und dann waren wir mal ganz mutig und haben sogar das Stadtviertel verlassen. Ja. Sind unter der Bahn durch, waren im anderen Stadtviertel, im alliierten Viertel, waren dann dort in einem Kaffeehaus. Hat auch sehr gut getan.
Ja. Mhm. Ja. Weil du im Haus einfach, du wohnst da, du arbeitest da,
genau.
Du kannst auch zum Yoga gehen da.
Und zum Yoga da, wir haben eine Food Corp im Haus zum Beispiel, also ich muss rein theoretisch nicht einmal einkaufen gehen im Supermarkt. Ja.
Mhm.
Wir haben so eine Kraftkammer, heißt das jetzt, so einen kleinen Fitnessraum, auch. Ich kann dort laufen, rudern gehen, also müsste eigentlich gar nicht raus.
Mhm. Ja.
Aber es macht viel Spaß rauszugehen, weil das Nordbahnviertel so schön ist.
Also okay, es gibt Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock sind vor allem oder sind ausschließlich die UnternehmerInnen,
genau,
ihre Räumlichkeiten.
Ja. Mhm.
Dann die restlichen Geschosse. Erzähl uns ein bisschen was, weil Genossenschaft klingt ja so nach, wir machen da vielleicht auch sonst noch Dinge gemeinsam. Ist die Idee einfach, okay, wir haben da unsere Arbeitsplätze und wir wohnen da drüber? Oder gibt es sonst Gemeinschaftsräume und Dinge, die gemeinschaftlich organisiert werden?
Genau, also es gibt ganz viele gemeinschaftliche Räume im Haus. Also das Größte oder das Wichtigste ist, dass unser Haus hat so eine, schaut aus wie so eine Atriumfunktion in der Mitte. Ja. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, es gibt einen großen viereckigen Block, ein großes Quadrat und in der Mitte stanzt man ein Loch heraus und dann macht man den Gang, den man normalerweise hat, macht man nachher in der Mitte, man nennt das Laubengang oder in Wien auch Paplatschengang. Und das ist für uns eigentlich die größte Austauschfläche, ja, weil die Kinder spielen draußen, wenn es schön ist, wenn man die Wohnung verlässt. Also es ist auch auch speziell, dass unsere Wohnungseingangstür eine Tür ins Freie ist. Also jede Wohnung geht quasi ins Freie hinaus. Ist im Winter oft ganz komisch, wenn der Schnee liegt dort. Ne? Und dann kann man nicht mit die Patschen runtergehen ins Büro oder man geht barfuß. Aber es ist total super, wenn man geht raus, man sieht andere Leute, die auch vielleicht die Wohnung verlassen, man grüßt sich in der Früh und es ist eigentlich sehr angenehm, weil es sehr kommunikativ ist. Ja. Wir haben eine große Gemeinschaftsküche mit einer sehr großen Gemeinschaftsterrasse, dort stehen Hochbeete, die betreut werden. Wir haben Leute, die sich um die ganzen Pflanzen im Haus kümmern. Wir haben, wir nennen das so Jokerzimmer, das sind unterschiedlich gemeinschaftliche Zimmer im Haus. Es gibt so eine Kraftkammer, also ein bisschen ein Fitnessbereich, ein kleiner. Wir haben eine Waschküche, wir haben so eine Art kleines Gästezimmer, das sehr informell zu nutzen ist. Wir haben unser Hotel auch hier bei den Wohnungen integriert. Also auf 3 Stockwerken ist unser Hotelbetrieb mit insgesamt 9 Zimmern. Das heißt, man sieht auch möglicherweise Hotelgäste, die dort stehen. Und wir haben auch Werkstätten. Wir haben eine Grobwerkstatt, eine Hauswerkstatt. Das ist alles, was Dreck und Lärm macht, also Holz, Metall. Und wir haben eine Feinwerkstatt, die sich mit Textil, Druckerei und Kunst mehr beschäftigt. Ja, es gibt Urfühl.
Und wie schafft man das, dass man diese Gruppe an Menschen zusammenhält? Wir haben ja alle, jeder Mensch hat schöne und weniger schöne Seiten.
Ja.
Und man stellt sich das, also geht es vielleicht vielen so, die uns zuhören, die sich denken, es klingt alles so super, aber ich weiß ja, wie Menschen sind.
Mhm.
Und man hat vielleicht in der Schule, in der Klasse, man muss mit anderen Eltern was entscheiden und die WhatsApp-Gruppe der Elternschaft ist wahnsinnig nervig und es gibt ein paar Leute da drin, wenn man den Namen liest am Handy, man schon die Augen wieder rollen muss.
Okay.
Erzähl uns mal ein bisschen, was habt ihr euch überlegt, wie man diese Menschen mit ihren mit ihren schönen und mit ihren weniger schönen Seiten, wie man die irgendwie konstruktiv zusammenhält im Laufe der Zeit?
Ja, also so weit, dass wir die Augen rollen, wenn wir den Namen lesen, sind wir Gott sei Dank noch nicht. Ja. Aber natürlich ist ein Haus mit lauter unterschiedlichen Leuten, die sich allerdings irgendwann einmal gefunden haben für einen und denselben Zweck. Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied, dass wir als Gruppe ja entstanden sind mit einem gemeinsamen Ziel. Ja, das heißt, man hat sich, wir haben damals ja Leute aufgenommen, da gab es Interviews, wir haben uns getroffen, mit ihnen ausgetauscht und wir haben natürlich geschaut, dass die Leute ungefähr zueinander passen. Ja, Ja, so gut man das halt schauen kann oder merken kann, wenn man mit jemandem, das war immer eine Stunde circa, plaudert man einfach miteinander. Und dann haben wir eine Organisationsform, die sehr stark die Mitbestimmung in sich trägt. Soziokratie heißt diese Organisationsform. Und da wird sehr viel Wert gelegt darauf, dass jede Stimme gehört wird. Und das ist schon einmal sehr viel oder das nimmt schon mal viel Druck einfach raus. Ja. Und dann hat sich jeder committed dazu. Also jedes Mitglied, jeder, der bei uns wohnt, jede Person hat sich committed zu der Organisationsform. Ja, auch, dass es Arbeitsgruppen gibt, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Und auch, dass diese Arbeitsgruppen für sich selbstständig entscheiden können. Und wenn ich jetzt irgendwo mitreden will, dann muss ich in diese Arbeitsgruppe hineingehen oder zu so einem Treffen kommen, dann kann ich dort mitreden. Wenn ich das nicht mache, dann akzeptiere ich, dass die möglicherweise etwas entscheiden, was mir jetzt nicht so super passt. Ja. Und ich kann auch nur in so einem Projekt wohnen oder dabei sein, wenn ich mich damit auseinandersetze, weil ansonsten funktioniert es natürlich nicht. Ja, also wenn ich jetzt total gegen eine Gruppe arbeiten würde, ja, dann würde ich draufkommen, dass das einfach nicht aufgeht. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Mhm. Und das, mein Gefühl ist es jetzt, dass es bei uns sehr gut funktioniert. Ja, es gibt natürlich auch Leute im Haus, die einen verstehen sich besser und die anderen verstehen sich halt weniger gut. Ja, aber es ist, glaube ich, es ist bei allen zumindest eine gute Nachbarschaft. Ja. Und das ist urviel wert, ja, dass man quasi mit allen im Haus eine funktionierende Gesprächsbasis hat. Mhm. Und das ist cool.
Ja. Peter, jetzt seid ihr alle UnternehmerInnen, dann haben viele Familien, man hat einen Haushalt zu bewerkstelligen, man muss irgendwann die Wohnung putzen, man muss sich um die Buchhaltung kümmern. Ja. Um die Familie und dann nebenbei noch im Haus engagieren. Wie viel Aufwand ist das und wie viele Stunden hat euer Tag?
Also der Tag von den Leuten, die angestellt sind, hat so zwischen 8 und 10 Stunden, sage ich jetzt einmal. Ja. Also es ist schon mehr Aufwand als ein normales Wohnen, unter Anführungszeichen. Ja. Ich glaube aber, dass den Aufwand sehr viele sehr gerne in Kauf nehmen, weil man bekommt ja etwas dafür. Ja. Das Haus ist so groß, dass es auch Situationen verträgt oder auch Personen verträgt, die diesen Aufwand nicht leisten können. Und das ist sehr unterschiedlich, das wechselt auch. Also wir haben Leute, die haben eine Zeit, wo sie kaum etwas beitragen können, ja, was völlig in Ordnung ist. Und dann ändert sich eine Situation und dann geht wieder mehr. Ja, oder wir haben Leute, die sich eine sehr hohe Profession haben oder Expertise haben in einem bestimmten Fach, die das eine Zeit lang extrem einbringen können. Dann ändert sich in ihrer Arbeitssituation zum Beispiel etwas und dann geht es nicht mehr. Ja. Und das ist völlig okay. Aber natürlich, um in so einem Haus wohnen oder da auch wirklich dabei sein zu können, braucht man ein bisschen mehr Aufwand oder doch einiges mehr Aufwand als in einem normalen Gebäude. Wobei auch dort hat man vielleicht Hobbys, die man halt, dann ist man halt, weiß ich nicht, in irgendeinem Verein nachher stärker tätig. Ja. Mhm. Das konzentriert sich bei uns halt alles ein bisschen mehr auf das eigene Haus. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass viele plötzlich mit Dingen konfrontiert werden, mit denen sie entweder noch nie etwas zu tun gehabt haben, dann lernen sie urviel, ja, dann ist es urspannend. Ja. Oder manche erinnern sich an Tätigkeiten, die sie früher urgern gemacht haben, dann jahrelang vielleicht nicht mehr und dann hier auf einmal wieder die Gelegenheit haben, das zu tun. Ja. Also, ich kann mich erinnern, hat es eine Veranstaltung gegeben, wir betreiben die Bar dort und ein Mitglied von uns wuselt herum, ganz wie eine Profi durch die Tische, also so, wo du gesagt hast, das gibt's ja nicht. Du musst ja früher irgendwann mal kellnert haben. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe mein Studium damit finanziert. Und es ist was so leiwand und das macht Urspaß, da wieder herumzuwuseln, so wie früher. Ja.
Schön. Ja. Wie lange ist die Warteliste bei euch, wenn man einziehen möchte?
Wir haben keine Warteliste.
Das ist keine Warteliste.
Nein. Wir haben keine Warteliste.
Wie funktioniert das und wie komme ich rein?
Also wenn einmal eine Wohnung frei wird, ja, was nicht so wahrscheinlich ist, dann schreiben wir die Wohnung aus. Ja, dann sammeln wir quasi wieder die Interessentinnen ein. Dann werden wir vorher, gibt es einen Fragebogen meistens, und dann schauen wir, okay, wie sind die Interessen, was wollen die Leute bei uns, was suchen sie bei uns, dann natürlich auch, was suchen wir. Ja, Und dann versucht man einen Match zu finden. Ja. Und dann finden Interviews statt und Gespräche statt und dann schaut man, okay, wo hat man das Gefühl, dass das einfach am besten passt.
Mhm. Ja. Peter, uns hören jetzt viele Leute zu, die vielleicht zur Miete wohnen oder vielleicht haben sie auch ein Eigenheim am Land. Und die denken sich jetzt, ja cool, aber für mich in meinem Daily Life, was soll ich jetzt damit machen? Gibt es Dinge, wenn man auch sich engagieren möchte für besseres Zusammenleben, für mehr Begegnung oder um irgendwie Mobilität anders hinzubekommen im Kontext vom Wohnen, gibt es am Ende so einen Ratschlag, den du meinen HörerInnen mitgeben möchtest? Was kann man vielleicht ein kleines Ding in der nächsten Woche anstoßen?
Na, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich Gleichgesinnte sucht. Ja. Also ich glaube, dass so haben wir es einfach erlebt, dass über die Gemeinschaft, dass das einfach das ist, wo man am meisten oder am schnellsten dann Veränderung generieren kann. Und das, glaube auch wichtig ist, dass man sich nicht, also dass man keine Angst haben soll vor Ideen, die man hat, die möglicherweise sehr verrückt erscheinen oder wo andere sagen, du bist ja völlig geistesgestört, ja, haben wir auch gehört. Mhm. Sondern dass man einfach den Mut haben soll, da trotzdem einfach dran zu bleiben. Ja. Und dann ist urviel möglich. Ja. Und ich glaube, dass es an vielen Orten, vielleicht nicht an allen, ja, aber an vielen Orten, an den meisten Orten Leute gibt, die einfach Veränderung suchen, ja, die mit der Situation, in der sie sind, nicht zufrieden sind, die einfach etwas ändern oder etwas verbessern wollen. Und es muss möglicherweise nicht unbedingt die gleiche Richtung sein, in die ich will. Ja, aber darüber findet ein Dialog statt. Ja, und dann kann man sich vielleicht auf etwas einigen oder auf eine Ebene einigen, die für beide zum Beispiel okay ist. Und dann ist man schon zu zweit. Ja. Dann sucht man den nächsten Dritten und dann geht das immer weiter. Ja. Und so entstehen auch neue Sachen und so kommt man vielleicht im Endeffekt irgendwo hin, wo man vielleicht auch gar nicht geglaubt hat, dass man dort einmal hinkommen wird, weil man sich ganz was anderes vorgestellt hat. Ja. Aber man hat auf einmal so eine große Gruppe geschaffen, die plötzlich ein gemeinsames Ziel dann hat. Und ich glaube, dann ist einfach Veränderung gut und auch möglich.
So, wir machen jetzt 15 Minuten Pause. Es gibt die Möglichkeit draußen an der Bar sich noch was zu trinken zu holen. Ich lege jetzt gleich das Stifte hin. Gerne eure Fragen an Peter da aufschreiben. Ich werde die dann für euch stellen. Wer möchte, kann auch seinen Namen dazu schreiben, dass wir den auch nennen können. Und bevor wir uns jetzt die Füße vertreten, bitte ich um einen großen Applaus für meinen Gast Peter Rippel. Gleich geht's weiter mit der Folge und mit den Fragen der Gäste beim Live-Event. Vorher noch ein Hinweis auf unsere Kooperation mit dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung im Rahmen der Umsetzung der 5 EU-Missionen in Österreich. Städte machen 60% der globalen Bevölkerung aus. Sie verbrauchen aber 75% der globalen Energie. Gut organisierte, effiziente Städte können ihren Energieverbrauch aber um ein Drittel reduzieren, wenn man sie mit zersiedelten Gebieten vergleicht. Die Mission unterstützt 47 Pionierstädte in Österreich auf ihrem Weg zu einer systematischen Transformation hin zur Klimaneutralität bis 2030. Die Klimakrise muss unter anderem in Städten gelöst werden, und zwar nicht nur von der Politik, sondern von den Menschen, die in ihnen wohnen und arbeiten, produzieren und konsumieren. Ein paar Fragen von HörerInnen bzw. Gästen der Veranstaltung. Eine ist, sind weitere solche Projekte in Wien gerade in Planung, zum Beispiel im Nordwestbahnhofviertel?
Ja, also es gibt da in Nordwestbahnhof, wird ja gerade jetzt gebaut und entwickelt und dort ist eine Baugruppe jetzt gerade dabei, die letzten Wohnungen zu vergeben. Also wenn ihr schnell sein wollt, müsst, dann könnte es sich noch ausgehen, aber dort entsteht jetzt auch ein sehr spannendes Baugruppenprojekt.
Wie ist bei euch in der Hauswirtschaft die Zusammensetzung der BewohnerInnen, möchte diese Person wissen? Mhm. Also hinsichtlich Alter, gibt es junge Familien, andere Generationen und was die Herkunft der Menschen gibt, leben da zum Beispiel auch MigrantInnen?
Also wir sind bunt gemischt in der Hauswirtschaft. Ich glaube, die jüngste erwachsene Person ist Anfang 20 circa. Und die Ältesten sind in Pension Ende 60, Anfang 70. Und das ist auch, also gerade im Alter, fürs Alter ist es eine sehr gute Wohnform, weil man den starken Support einfach hat. Und wir haben doch einige Pensionistinnen, die selbstständig waren und oder jetzt noch immer sind oder auch sein müssen, weil es sich nicht ausgeht mit der Pension. Und die haben da gute Möglichkeit, in der Pension einfach ein bisschen weiterzuarbeiten. Die Herkunft ist auch bunt gemischt. Ja, also wir sind, also Baugruppen haben natürlich ein Thema unter Anführungszeichen, dass der Akademikeranteil relativ hoch ist. Aber wir haben Leute aus allen möglichen umliegenden Ländern bei uns dabei. Ja.
Mhm. Dann eine Frage: Gibt es nationale oder internationale Vergleichsprojekte? Gibt es Projekte, wo du sagst, die findest du auch sehr gut, oder gab es Projekte, die Inspiration waren für euch?
Ja, es gibt einige Projekte, die Inspiration waren. Wir haben im Rahmen unseres Forschungsprojektes Zürich besucht und Berlin besucht und haben dort uns in Zürich zum Beispiel die Kalkbreite angeschaut. Das ist ein großes genossenschaftliches Projekt, auch ein Bottom-up-Projekt, ungefähr doppelt so groß oder dreimal so groß wie die Hauswirtschaft. Das war ein großes Vorbild. Ja. Was wir aber nie gefunden haben, ist ein Projekt wie wir. Ja, also wir haben in vielen Projekten Teilaspekte gefunden. Ja. Aber ein Projekt, das so stark dieses Arbeiten und Wohnen verschränkt und vor allem das Spezielle bei uns ist ja diese genossenschaftliche Struktur. Ja, also das heißt, ich bin, wenn ich ein Unternehmer bin im Haus, bin ich nicht nur Unternehmer, sondern ich habe auch eine große Dachmarke über mir. Ja. Ich habe einfach die Marke Hauswirtschaft über mir. Das heißt, immer wenn ich sage, ich bin Teil der Hauswirtschaft, dann bedeutet es mehr, als wie wenn ich sage, ich bin der Scherzopeter.
Mhm.
Weil ich bin der Scherzopeter.
Und kannst du dich erinnern bei den Reisen nach Zürich oder Berlin, was für Teilaspekte da hängen geblieben sind, oder wo du oder ihr euch dachtet, das machen wir auch?
Naja, es war eher, das machen wir nicht.
Ja. Okay.
Also in Berlin und Zürich gibt es jeweils super Projekte. Ja. Mir sind zwei Dinge in Erinnerung. Das eine war, es gibt ein tolles Projekt in Berlin, IBEB heißt das. Die haben auch diese starke Verschränkung von Wohnen und Arbeiten. Allerdings haben die so Atelierwohnungen. Ja, also die haben Wohnungen, die so maisonettartig aufgebaut sind, wo man auch zwei Zugänge hat, einer oben, einer unten, stockweise, und wo die Leute dort ihre Ateliers haben. Und wie wir dort waren, Entschuldigung, Führung gemacht haben, haben wir gefragt, okay, aber was tun die Unternehmerinnen dort, die dort sind, miteinander? Ja. Und da sind wir draufgekommen, die machen nicht sehr viel. Ja. Weil alle sind in ihrem Atelier, und wenn man raufgeht in den obersten Stock zum Arbeiten, ja, und man hat eine Pause, dann geht man runter in die Küche und dort isst man. Ja. Und dann geht man wieder rauf weiter. Ja. Das ist in der Hauswirtschaft nicht so. Ja. Wenn ich arbeite dort und ich habe eine Pause, möchte was essen, gehe ich in die Gemeinschaftsküche und dort sitzen andere Menschen. Das ist der große Unterschied. Ja. Und das war eigentlich das Hauptmanko unter Anführungszeichen für uns, was wir bei anderen Projekten gesehen haben, dass diese Kooperation der Unternehmerinnen in dem Haus nicht so stark oder nicht so einen starken Fokus einfach gehabt hat wie bei uns.
Mhm.
Und was wir mitgenommen haben, ist aus Projekten wie die Kalkbreite, dass dieses Großdenken so wichtig ist für so Projekte. Ja, weil wir hätten viel leichter einen Baugrund bekommen, wenn wir nur halb oder ein Drittel so groß gewesen wären. Ja, aber so ein Projekt braucht eine bestimmte Größe, um eine Strahlkraft zu haben, weil erst dann funktioniert es leichter und die Synergien, die man innerhalb des Gebäudes hat, werden einfach viel, viel höher, wenn man mehr Menschen ist.
Mhm. Sind. Warum?
Naja, weil es einfach viel mehr Dinge gibt zum Austauschen, ja? Und weil es viel mehr Dinge gibt zum gleichzeitig Benutzen. Also wenn ich habe, ich kann mir zum Beispiel 5 Räume leisten, die ich mir zu 10 teile. Und das ist ein großer Vorteil, weil ich kann dann aus 5, das kann ich dann wirklich so nutzen wie zum Beispiel meine eigene Praxis, ja, weil ich immer irgendwo in einem der Räume wird ein freier Slot einfach sein, dass ich eine Shiatsu-Behandlung durchführen kann.
Mhm.
Wenn ich mir jetzt nur zu zweit einen Raum teile, ja, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Ne? Da habe ich immer die Hälfte der Woche, die jemand anderen gehört.
Mhm. Das heißt, ihr habt so ein Online-System und da buchst du dich dann ein.
Genau, also wir haben ein Online-System für unsere Räume. Also wir teilen jetzt den eigenen Scherzo-Raum teilen wir jetzt zu 4 zum Beispiel im Moment. Ja. Aber wir haben unsere Workshop-Räume und wir haben vorher mit jemandem geredet, die Coach ist. Wir haben auch Coaches im Haus, die einen Schreibtisch haben im Coworking Space. Wir haben übrigens noch Freiplätze. Und dann gibt es Coaching-Räume, die dann einfach buchen können, flexibel. Und das funktioniert über ein Software-System.
Mhm. Dann gab es zwei Fragen zu Finanzen. Mhm. Also einerseits kannst du ein bisschen noch mehr darüber erzählen, über die Finanzierung vom Projekt. Mhm. Wie viel hat das gekostet? Ja. Wie seid ihr an das Geld gekommen?
Ja.
Und das zweite ist, wie viel teurer oder günstiger ist das Wohnen bei euch im Vergleich zu normalen, frei finanzierten oder Genossenschaftsmietwohnungen?
Ja, okay. zweite Frage zuerst. Wir liegen zwischen dem normalen geförderten Wohnbau und dem frei finanzierten Wohnbau. Der frei finanzierte Wohnbau in Nordbahnviertel hat im Moment Mieten um die 20 Euro am Quadratmeter mittlerweile. Ja. Wir haben 12 Euro am Quadratmeter in unserem Haus. Die Miete für einen geförderten Wohnbau ist im Moment irgendwo bei 9 Euro, 10 Euro circa. Ja. Was wir allerdings dabei haben, sind fast 20% Gemeinschaftsräume der Fläche und auch so gut ist halt, wie Internet ist gratis für alle, ja, weil wir haben ein Netz, wir haben eine Leitung nach außen, eine große Businessleitung und da hängen alle dran, ja. Mhm. und so Dinge. Also wir versuchen einfach über so das, was man sich quasi gemeinsam leisten kann, einfach Kosten einzusparen. Ja. Mhm. Und die erste Frage bezüglich der Finanzierung. Wir haben zum einen ein großes Glück gehabt, dass wir einen Bauträger gefunden haben, der quasi das Gebäude vorfinanziert. Ja, der quasi ganz normal entwickelt und ganz normal baut. Die Baukosten haben ungefähr 16 Millionen Euro betragen und die gesamten Herstellungskosten inklusive Finanzierungs-, Planungskosten und so weiter waren ungefähr bei den 19 Millionen Euro und das hat die EGW vorfinanziert. Ja. Und wir bezahlen das jetzt über die Miete zurück. Alles andere, wir haben uns ausschließlich über uns selbst finanziert. In der Entwicklung war maßgeblich, dass wir eben ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurden. Open House Wirtschaft hat das geheißen. Und da bekamen wir eine Förderung in doch eine recht hohe Summe. Mit dem konnten wir einen Großteil unserer Projektförderung, also unserer Projektentwicklung abdecken. Und dann gibt es so Dinge wie Einrichtung zum Beispiel. Ja, also entweder Coworking Space einrichten, aber auch die Gemeinschaftsräume einrichten. Da hat jeder von uns einen Beitrag geleistet. Ja. Und in dem Gebäude steckt ungefähr noch einmal 1 Million Euro, die nur aus den Mitgliedern, aus den Leuten, die dort wohnen oder arbeiten, geleistet wurden, um dort das auch tun zu können. Ja. Mhm. Der Hintergrund vielleicht ist auch noch zu sagen der, dass so Projekte wie wir extrem schwierig wirklich Bankkredite bekommen. Ja. Weil es eben keine Sicherheiten gibt. Ja. Der Bankberater hat ganz klar gesagt, es ist super, was ihr macht, ja, aber von den 100 Schreibtische, die ich euch da jetzt finanziere, kann ich mir nichts kaufen, wenn es euch einmal nicht mehr gibt. Ja. Also dieses Finanzieren, also Baugruppen haben zwei große Probleme. Das eine ist, zu Grundstücken zu kommen, was enorm schwierig ist. Und das zweite ist das Thema Finanzierung. Mhm. Okay.
Nächste Frage, Stichwort Gentrifizierung, soziale Diversität fördern, um nicht nur Akademikerfamilien und Gutverdienende die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren. Da hast du ein bisschen was dazu gesagt.
Aber ja, kannst du noch. Also zum einen ja, ein neues Stadtviertel oder ein neues Stadtgebiet verändert natürlich auch das Drumherum. Ja, das ist, kriegt man auch Wien, zweiter Bezirk ist gleich hier ein ganz gutes Beispiel. Karmelitermarkt-Gegend, Stuberviertel beginnt jetzt dann schon seit einigen Jahren ein bisschen. Das ist einfach so, glaube ich, da kann man nur dagegen halten, indem man möglichst inklusiv einfach versucht, das zu entwickeln oder das zu tun, über das Angebot geförderten Wohnbau zum Beispiel für eine stärkere Durchmischung zu sorgen. Nur Leute, die sich's leisten können, jein. Ja. Wir haben doch in der Hauswirtschaft einen relativ hohen Anteil an Bewohnerinnen, aber auch Leute, die dort arbeiten, die schon jeden Euro umdrehen müssen. Ja. Also wir haben jetzt das Thema Betriebskostenabrechnung zum Beispiel. Und da ging es um Erhöhungen von Wohnungen zum Teil 30, 40 Euro, die für die Mieterinnen richtig ein Problem einfach sind. Ja, also Unternehmer sein oder Unternehmerin sein heißt nicht, zwangsläufig viel Geld zu haben. Die EPUs in Österreich ist die Gruppe, die die höchste Armutsgefährdung hat von allen Gruppen in Österreich. Ja.
Nächste Frage, was wieder um sozialen Zusammenhalt geht. Wie wird mit größeren Konflikten umgegangen? Können Mieter im schlimmsten Fall auch hinausgeschmissen werden? Und wie würde das die Person, no offense, hat nicht so schön geschrieben. Wie würde das entschieden werden?
Genau. Ah, okay. Okay.
Gemein, das war gemein.
Ist eine gute Frage. Ja. Also zum einen, bei uns gilt das Mietrecht im Haus. Ja. Das heißt, wer bei uns einmal einen Mietvertrag hat, hat einen unbefristeten Mietvertrag und dieser Mietvertrag ist nicht kündbar. Ja, das heißt, was wir maximal machen könnten, ist, dass die Genossenschaft beschließt, dass dieses Mitglied ausgeschlossen wird und dann ist das Mitglied kein Mitglied mehr der Genossenschaft. Wir haben aber keinen Plan dafür. Ja, also sollte das einmal passieren, gibt es auch keinen Prozess dafür. Was ist dann mit, meistens wahrscheinlich ist ja dann zumindest ein Pärchen, eine Familie, ja, keine Ahnung. Ja. Mhm. Gibt es Konflikte? Natürlich gibt es Konflikte in so einem Haus. Ja. Wir haben über die Soziokratie fangen wir das relativ gut ab. Bei uns gibt es eine Vertrauensgruppe, die hat sich vor einiger Zeit jetzt gegründet. Das ist eine Gruppe von Menschen, an die man sich wenden kann. Wir haben so einen Kummerkasten da, der heißt Trau dich ernst, heißt er, wo man Dinge einwerfen kann, positiv aber auch natürlich, wenn man wirklich einen Konflikt hat oder ein Problem hat und hat da einen sehr niederschwelligen Zugang zu einer Gruppe von Personen, die darauf geschult ist auch ein bisschen und die ist aus der Genossenschaft gewählt worden auch, ja, also nach Vorschlagsrecht und die sich dann mit Themen, die aufkommen, einfach beschäftigen können, ja. Und das funktioniert sehr gut, wird sehr gut angenommen und das ist eine Möglichkeit, sehr früh mögliche Konflikte einfach aufzugreifen. Ja. Und die reden dann mit den Akteuren, die damit im weitesten Sinne zu tun haben, ja, um eben so Dinge gar nicht hochkochen zu lassen. Und ansonsten gibt es, wenn es wirklich eskalieren sollte, gibt es Mediationen, ja. Gibt es Angebot, dass die Genossenschaft dann auch Mediationen quasi unterstützt und auch finanziert, um da einfach zu Lösungen zu kommen. Also das Ziel ist, dass Leute natürlich möglichst lange an Bord bleiben. Ja. Aber es ist auch so, dass man, das ist auch ein also ich finde das auch sehr natürlich. Also es gibt im Nordbahnviertel ein zweites Baugruppenprojekt, das Wohnprojekt Wien. Und da sind auch am Anfang Leute einfach ausgezogen, ja, auch im Streit zum Teil ausgezogen. Und ich halte das für völlig normal, weil man macht ein Projekt miteinander und man begleitet sich doch einige Jahre. Aber es kann sein, dass die Erwartungen, die man nachher ans Wohnen hat, völlig unterschiedlich sind. Ja. Oder dass man mit Dingen, die man sich vorgestellt hat, die man sich vielleicht auch als Genossenschaft gemeinsam vorgestellt hat, die dann aber nicht umgesetzt werden können aus unterschiedlichsten Gründen, wo man einen unterschiedlichen Umgang damit findet. Ne? Die einen sagen, das geht gar nicht und die anderen sagen, ja meine Güte, funktioniert es halt nicht, geht anders. Ja? Deswegen finde ich das völlig normal, unter Anführungszeichen, dass jemand draufkommt und sagt, nein, es ist halt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ja? Und man sieht wieder aus, ja? Wobei das halt schwierig ist, ne? Weil die Wohnsituation in Wien jetzt nicht so ist. Ja? Aber bis jetzt hat das relativ gut funktioniert, ja? Und dann jeder will bei uns wohnen bleiben. Ja?
Was war der größte Konflikt bisher?
Der größte Konflikt war einfach, glaube ich, im Nachhinein aufbauend auf Missverständnissen, auf Kränkungen, die passiert sind, ja, im Umgang miteinander, wo dann auch Worte gefallen sind, die beleidigend waren für Mitglieder, ja, und das dann einfach eskaliert, ja. Und das haben wir aber im Moment relativ gut, gut gelöst im Moment, ja.
Ich habe mal mit einigen Leuten geredet, die in so Wohnprojekten wohnen. Ja. Ich habe auch Freunde, die so ein größeres Haus gemeinsam gemietet haben und das im kleinen Rahmen versuchen, was mich einfach persönlich sehr interessiert. Und ich habe oft das Feedback bekommen, diese kleinen Projekte, ein paar Freunde, die was gemeinsam machen, das ist schwierig, weil wenn es dann so einen Konflikt gibt, das ganze Ding sehr schnell zerbricht. Und du hast vorhin schon gesagt, es ist wichtig, dass man eine kritische Masse hat, dass das nicht nur 10 Unternehmer gemeinsam machen, sondern je mehr, desto besser oder zumindest in einem gewissen Rahmen. Ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast oder ein Ratschlag, den du an Menschen geben würdest, die sowas machen möchten?
Also zum einen, lasst euch nicht aufhalten, wenn ihr glaubt, ihr seid zu klein. Ja? Es muss nicht so groß sein, es ist leichter, finde ich. Ja. Weil, so wie du sagst, ja, wenn wir sind jetzt eine Hausgemeinschaft aus 50 Wohnungen, das sind ungefähr 100 Menschen, die dort wohnen, plus noch einmal so viele Menschen, die dort arbeiten, das verkraft, also diese Gemeinschaft verkraftet einfach ein paar Familien, Personen, die eine andere Situation nachher wählen. Ja. Das ist völlig klar, dass man das gut verkraftet. Ja. Wären wir jetzt nur zu 10 zum Beispiel und 3 Familien ziehen aus, dann macht das viel mehr. Ja. Und dann kommt, ich glaube, dann ist der Konflikt einfach nachher auch größer. Das andere Thema ist, dass auch quasi zum Beispiel im Gewerbe oder beim Arbeiten, da hat man oft mit Leerstand oder hat man schneller einen Leerstand oder einen Mieterinnenwechsel als im Wohnen. Ja. Und da hilft es auch, groß genug zu sein. Ja. Weil wenn wir 100 Unternehmerinnen im Haus sind und 5 gehen zum Beispiel, dann ist das jetzt nicht so viel im Prozentsatz und man tut sich leichter, diese Flächen wieder zu füllen, ist fürs Risikomanagement auch ein bisschen leichter.
Mhm. Dann die letzte Frage. Wie flexibel ist das Wohnen bei euch? Also was passiert, wenn sich die Lebensumstände ändern? Neuer Job, mit eigenem Büro zum Beispiel, Kinder etc.
Ja, das ist eine super Frage. Vielen Dank, ja. Weil wir jetzt gerade nach 2 Jahren in diese Situationen kommen, dass Familien zum Beispiel das nächste Kind bekommen, ja, und die Wohnung möglicherweise zu klein wird irgendwann einmal. Ja. Und wir versuchen da, wir werden sehen, ob es gelingt, ja, das ist noch nicht quasi getestet, das innerhalb des Hauses zu lösen. Weil genauso wie es manchmal gibt, dass jetzt kommt zum Beispiel das zweite Kind oder das dritte Kind und die Wohnung wird vermeintlich zu klein, gibt es umgekehrt Wohnungen, wo vielleicht ein Kind auszieht. Und dann ist diese Wohnung vielleicht zu groß. Ja. Und das könnte ein Match sein. Ja. Es gibt bei uns keinen Zwang, das zu tun. Ja. Wir haben in Zürich zum Beispiel Projekte gesehen, dort ist das verpflichtend. Zürich hat ein anderes Mietrecht. Dort hat man das Projekt Mehr als Wohnen. Dort darf man für eine bestimmte Wohnung nur die Personenanzahl plus 1 haben. Wenn man das unterschreitet, hat man 2 Jahre Zeit, innerhalb der Wohnanlage, das sind mehr Wohnungen, es sind 400 Wohnungen, eine Ersatzwohnung zu finden oder einen Tausch zu finden. Ansonsten muss man ausziehen. Ja. Das gibt das Schweizer Mietrecht her, das ist sehr liberal, geht bei uns nicht. Aber wir unterstützen das natürlich, dass nachher das gematcht wird, weil wir wollen weder die eine Familie verlieren, noch natürlich die andere Familie verlieren. Die einen könnten sich dann Geld ersparen, weil sie eine kleinere Wohnung hätten, ja, und die anderen hätten nachher mehr Platz.
Mhm.
Aber das kommt, das ist unweigerlich so.
Mhm. Klar. Die allerletzte Frage kommt jetzt noch von mir. Mhm. Gab es so einen Moment in den letzten 2 Jahren, wo du dir mal so gedacht hast, also es ist irgendwas passiert, du hast was gesehen oder du bist so verträumt dagestanden, hast du gedacht, so fuck yes, was haben wir da geschaffen, wie cool ist das?
Ja.
Also bei uns gibt es Spezielles, wo du dir das
gehört? Bei uns gibt es eine Situation im Haus, wir haben ja diesen offenen Laubengang da. Ja. Und wenn man unten reingeht ins Haus, dann kriegt man das noch alles noch nicht so mit. Und wir waren, es war kurz nach Einzug und mein Vater lief drauf und man steigt dann aus. Ja. Und dann, wenn man ganz oben ist, ist es nach oben offen und dann offenbart einen sich der Himmel. Ja. Und das weiß ich noch, da geht man raus und steht man in der Sonne, ja, und dann steht man da und dann wird dieses Haus so greifbar. Ja, und dann denkt man sich, dass das einfach wirklich arg ist. Ja, das gibt einfach. Ja, okay. Und zweite Situation war erst vor kurzem, wir haben einen Preis bekommen, einen europäischen, den New European Bauhauspreis, ein ganz ein wichtiger Preis. Und das hätten wir nicht geglaubt, dass wir den bekommen. Ja. Und der ist auf EU-Ebene, EU-Kommission vergibt den. Ja, es ist wirklich eine relativ große Geschichte. Und das zu, ganz begriffen habe ich es eh noch nicht, aber das zu begreifen quasi, dass man ein Projekt mitentwickelt hat und sich auch ausgedacht hat, das jetzt im EU-Parlament prämiert wurde, ja, das ist schon sehr schräg. Ja. Schon cool.
Lieber Peter, danke für deine Zeit.
Ja, danke euch.
Was nehme ich mir mit? Erstens, lebendige Städte brauchen alles auf einem Fleck. Es darf nicht Viertel geben, in denen die Leute schlafen, andere, in denen sie arbeiten und dann Einkaufszentren am Stadtrand. Eine Stadt, die lebendig ist, die ökologisch ist und sozial, braucht alles auf einem Fleck. Zweitens, Durchzugsverkehr ist Gift für lebendige Städte. Wo Autos durchdonnern, setzt sich niemand gern in einen Schanigarten und isst dort ein Schnitzel oder trinkt ein Bier. Das sieht man jeden Tag in Wien an Orten, wo weniger Autos fahren, wie in manchen Grätzeln. Im ersten Bezirk in Wien halten sich viel mehr Menschen auf als zum Beispiel in Durchzugsstraßen wie am Rennweg. Drittens, wer eine gute Idee hat, braucht viel Luft und muss sie durchziehen. Am Anfang war die Hauswirtschaft von Peter und seinen KollegInnen ein Projekt, wo viele Leute den Kopf geschüttelt haben. Heute gewinnen er und seine Mitbetreiber damit Preise und werden international viel beachtet. Wer von etwas wirklich überzeugt ist, muss es richtig durchziehen. Die Anerkennung kommt oft erst Jahre später, wenn überhaupt.
Und jetzt noch das Outro von mir. Ich heiße Mitzi, bin Hörerin des Monats und Lehrerin an der HTL Braunau in Oberösterreich. Mit ca. 40 meiner SchülerInnen habe ich einen Interact-Club gegründet. Wir setzen uns für soziales Engagement ein und organisieren unter anderem eine jährliche Blutspende- und Stammzellenregistrierungsaktion gemeinsam mit dem Roten Kreuz an unserer Schule. Und genau deshalb hat mich die Folge 358 »Erklär mir deine Stammzellenspende« mit Jasmin Poschmeier besonders berührt. Für meine Schülerinnen ist es oft schwer zu greifen, was ihr Engagement wirklich bewirkt. Und hier hören sie von einer Frau, die genau durch so eine Spende ihr Leben retten konnte. Jasmins Weg war voller Hoffen und Bangen. Alles begann mit ein paar blauen Flecken, bis die Diagnose Krebs kam. Während Gleichaltrige ihr Leben planten, musste sie entscheiden, Transplantation, ja oder nein. Und dann wurde eine Spenderin gefunden. Nach der Operation folgte ein langer Weg zurück, aber am Ende konnte Jasmin ihren zweiten Geburtstag feiern. Mich beeindruckt, wie positiv sie heute über diese Zeit spricht und wie klar spürbar ist, aus tiefen Krisen kann man gestärkt hervorgehen. Zum Schluss folgt wie immer ein Blick hinter die Kulissen. Mitgearbeitet haben wieder die großartige Valentina Pfattner und der fantastische Thomas Pelkmann. Für Ton und Bild sorgt wie üblich richtig brillant Sissi Grant. Die Vermarktung übernehmen die phänomenale Therese Iljasch und der exzellente Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle herausragenden Unternehmen, die hier Werbung schalten. Kleinere Buchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung machen. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht an alle fabelhaften UnterstützerInnen. Auch ich bin dabei, weil ich finde, Bildung und Aufklärung sind einfach essentiell. Wenn auch ihr Lust habt mitzuhelfen, dann nicht lange fackeln, sondern einfach einen Link eingeben. erklärmir.at/Support. Es grüßt euch ganz herzlich, eure Mitzi.